Ja, ich freue mich heute Abend wieder einmal hier bei Ihnen in Bonn, Bad Godesberg zu sein. Mit dem Thema 500 Jahre Martin Luther. Das heißt, es wird ein bisschen mehr präzisiert sein. Wir haben uns vorher miteinander ausgetauscht. Und es geht um die Frage, ja, Martin Luther, 500 Jahre Protestantismus, also evangelisch und katholisch. Wie ist das mit der katholischen Kirche? Was unterscheidet uns? Was eint uns? Ich glaube, dass es gut ist, dass wir solch ein Jubiläum feiern, das ja fast vergessen war. Wer hätte das denn gedacht? Ja, 500 Jahre hat man nicht dauernd auf dem Schreibtisch vor sich liegen. Ich glaube, das diesjährige Jubiläum ist ein guter Grund, sich also der wichtigen Punkte neu zu besinnen, die da drin liegen. Und wir wollen das heute Abend auch ein bisschen näher einmal anschauen. Ich hoffe nicht, dass Sie jetzt einen furchtbaren Arbeitstag hatten und total abgespannt und müde sind und denken, sondern dass wir heute Abend tatsächlich ein bisschen in der Geschichte näher nachschauen, dass wir ein bisschen etwas zur Theologie hören, die da im Hintergrund spielte und stand und die heute wichtig ist. Und auch zu dem Thema, wie ist das eigentlich mit dem Streit? Evangelisch, katholisch, wie können wir uns heute besser streiten? Ja, ich glaube, also vielleicht zunächst einmal etwas zur Geschichte. Ich glaube, dass die Reformation Luthers tatsächlich von Gott angestoßen worden ist. Luther war zwar der spätere eindeutige Motor dieser Bewegung, aber am Anfang hat er nicht wirklich geahnt, was da auf ihn zukommt und was er da losgetreten hatte, was Gott daraus machen würde. Luther wollte ja die Kirche nicht spalten. Er wollte eigentlich mit seinem gedruckten Thesenanschlag, also 31. Oktober 1517, 2017, 500 Jahre, auf das Datum geht das Jubiläum zurück. Mit diesem Thesenanschlag wollte er eigentlich nur eine akademische Disputation anregen, so wie das damals halt an den Unis und unter den Professoren üblich war. Er hat die auf Latein geschrieben. Die konnten die Leute gar nicht lesen, das, was er da an die Kirchentür genagelt oder geklebt hat. Ja, er war Augustinermönch und von seinem Kloster in Erfurt, von seinem Ordensoberen Staupitz, nach Wittenberg versetzt worden, weil nämlich der Kurfürst Friedrich der Weise dort eine neue Uni gegründet hatte, in Wittenberg, also total auf dem Lande, total in der Walachei. Wittenberg war abgelegen. Ja? Heute noch. Ja, aber Friedrich der Weise dachte, hier musst du jetzt mal einen Punkt setzen, hier soll mal ein Zentrum von geistiger Bewegung nach Wittenberg kommen. Er hat eine Uni gegründet. Ein Abenteuer. Und die Augustinermönche sollten dazu helfen. Deshalb kam Luther also nach Wittenberg, hat dort seinen Doktortitel in Theologie gemacht, auch von Staupitz gedrängt, weil er in ihm einen außerordentlich begabten Mönch sah. Luther war tatsächlich ein Hochbegabter. Und so besetzte Luther dann den Lehrstuhl für biblische Theologie in Wittenberg. Er war also von Beruf aus nicht Reformator, sondern Theologieprofessor. Gleichzeitig war er Prediger an der Schlosskirche in Wittenberg und nahm als Seelsorger den Ablassmissbrauch von Johann Tetzel wahr, der vor den Toren Wittenbergs an die Leute Ablassbriefe, also Fegefeuerablass, verkaufte. Friedrich der Weise wollte diesen Tetzel nicht in Wittenberg haben, aber die Leute zogen aus Wittenberg zu dem Tetzel. Und alle, die sich da einen Ablassbrief gekauft hatten, die kamen zu Luther nicht mehr in die Beichte. Also er war ja katholischer Priester. Und das merkte er, sagt, wo sind die Leute? Tja, beim Tetzel. Ich habe Ihnen heute Abend einmal eine Predigt mitgebracht von Johann Tetzel. Ich hoffe, Sie verkraften das. Ich lese Ihnen einen kurzen Auszug daraus einmal vor, dass Sie mal den Pulsschlag dieser Zeit fühlen und mal merken, wie das damals abging. Zitat. Tetzel. Also der hat seine Predigten aufgeschrieben, das war wahrscheinlich sein Fehler, und die Historiker haben das ausgegraben. Und deshalb lese ich Ihnen das heute Abend vor. Das hätte sich der Mann nicht vorgestellt, dass einmal in der evangelisch-freien Gemeinde Bonn-Bad Godesberg eine seiner Predigten vorgelesen würde. Tetzel. Hört ihr nicht die Stimme eurer schreienden Eltern im Fegefeuer und anderer, die da sagen, erbarmt, erbarmt euch doch mein, weil die Hand Gottes uns berührt hat. Wir sind in schweren Strafen und Pein, davon ihr uns mit wenigem Almosen erretten könntet und doch nicht wollt. Tut die Ohren auf, weil der Vater zu dem Sohn und die Mutter zu der Tochter schreit, wir haben euch doch gezeugt und ernährt und erzogen und euch unser zeitliches Gut gelassen. Warum seid ihr denn so grausam und hart, dass ihr uns jetzt, die ihr uns mit leichter Mühe erretten könntet, doch nicht wollt? Und lasst uns in Flammen liegen, dass wir so langsam nur zu der uns verheißenen Herrlichkeit kommen. Zitat Ende. Also das war starker Tobak. Also solchem Druck konnten sich die Menschen damals nur kaum entziehen. Und dagegen protestierte Luther mit seinen Thesen. Mit der ersten These traf er die damalige Kirche unbewusst, für ihn eigentlich unbewusst, mitten ins Herz. Die erste These lautet, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen eine stete und unaufhörliche Buße sein soll. Das war das Hauptproblem der damaligen katholischen Kirche. Da wurde nämlich mit Buße, wurden da Geldgeschäfte gemacht. Die Kirche war fast wie eine Bank. These 27. Menschenlehre verkünden, die da sagen, dass die Seele aus dem Fegefeuer springt, sobald das Geld im Kasten klingt. These 32. Wer glaubt, durch einen Ablassbrief seines Heils gewiss sein zu können, der wird auf ewig mit seinen Lehrmeistern verdammt werden. Also Luther nahm auch kein Blatt vor den Mund. These 50. Wenn der Papst die Erpressermethoden der Ablassprediger wüsste, sähe er lieber die Peterskirche in Asche sinken, als sie mit Haut, Fleisch und Knochen seiner Schafe aufzubauen. Das scheint so zu sein, dass Luther zunächst dachte, der Papst wüsste gar nicht Bescheid, was da alles abging. Das war natürlich ein Missverständnis seitens Luthers. Deshalb hat er die Thesen angeschlagen. Das Problem war, niemand reagierte. Also er hatte die gedruckt. Das war damals durchaus schon üblich, seit Gutenbergs Zeiten. Also ein Professor an der Uni, der hat in seinen Vorlesungen auch schon mal gedruckte Skripte und Papiere an seine Studenten verteilt. Jede Uni hatte, man könnte heute sagen, ihren Kopierer. Eine Uni-Druckerei. Und so hat er die Thesen da gedruckt und nicht nur an die Schlosskirche genagelt, sondern auch an seinen Vorgesetzten geschickt, an den Bischof von Brandenburg und an den Erzbischof von Mainz, Albrecht, das war der ranghöchste Geistliche in Deutschland. Beide haben nicht reagiert. Ein halbes Jahr später, also etwa im Sommer 1518, hat er dem Papst selbst höchstpersönlich mit Anschreiben geschickt. Keine Reaktion. Dabei war der Papst längst von Erzbischof Albrecht informiert worden. In Rom hieß es, ein betrunkener Deutscher hat sie verfasst. Wenn er wieder nüchtern wird, wird er sie wieder rufen. Doch diese Thesen sollten den Stein ins Rollen bringen. Und das hatte Luther nicht geahnt. Deshalb habe ich auch gesagt, Reformation war von Gott angestoßen. Das hat Luther nicht geplant. Er hatte keinen Plan A und B in der Tasche. Es war kein groß angelegter Feldzug gegen die Kirche oder was. Gott hat etwas angestoßen. Und dann kam es aber doch zu einer Reaktion. Und zwar, ja, irgendjemand, man weiß nicht wer, hatte ein paar Tage später die Thesen in Wittenberg ins Deutsche übersetzt. Und drucken lassen. Wir wissen es nicht. Und diese Druckversion in Deutsch, so wie ich Ihnen die Thesen hier vorgelesen habe, die verbreiteten sich nun rasend schnell in ganz Deutschland. Also durch die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg war die Reformation, könnte man fast sagen, das erste große Medienereignis. 3 Monate später, also Anfang Januar 1518, waren die Thesen in ganz Deutschland Stadtgespräch. Sie trafen den Nerv der Zeit. Die Reformation war von Gott angestoßen. Dann aber schlug, könnte man so sagen, das Imperium zurück. Luther wurde zitiert nach Augsburg zum Kardinal Cajetan, der ihn quasi verhörte und der ihn nach Rom bringen sollte, wo er wahrscheinlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden wäre. Wenn nicht sein Freund Friedrich der Weise, Kurfürst in Wittenberg, darauf bestanden hätte, dass Luther in Worms vor dem Reichstag gehört werden sollte. Und das passierte so. 1521 wurde Luther auf dem Reichstag zu Worms von Kaiser Karl V. für vogelfrei erklärt. Zu dieser Zeit bezeichnete er den Papst schon als Antichrist. Also 1517 hat er noch gedacht, der Papst wüsste gar nicht Bescheid, der wäre nicht informiert, wenn der bloß wüsste, was hier los wäre. 17, 18, 19, 20, 21, 4 Jahre später, also rasante Entwicklung, sagt er, das ist der Antichrist. Die Stimmung in Wittenberg möchte ich auch uns einmal durch einen Zeitzeugen wiedergeben. Da hat jemand geschrieben, also die Quelle liegt vor, mir kommt die Sache so vor, als wolle Gott uns allen große Gnade und großen Ernst bieten. Und er berichtet auch von einem Kaufmann, der nach Wittenberg gekommen sei und nach dem Augustinerkloster gefragt habe. Also da haben auch Kaufleute wie im Hotel in anderen Städten schon mal übernachtet. Als Ortsansässige ihm das zeigten, band er sein Pferd fest, ging hinein, aber er traf dort nur einen einzigen Mönch. Alle anderen hatten das Kloster verlassen. Nachdem er sich bekreuzigt hatte, pries er Gott, dankte ihm, weinte aus ganzem Herzen und frohlockte, dass er den Boden der heiligen Stadt Wittenberg betreten durfte. Also, es war so gewesen, dass durch die Schriften Luthers die Mönche und Nonnen scharenweise ihre Klöster verlassen haben. Unter anderem auch Katharina von Bora, die er dann später geheiratet hat. Die Reformation hatte also eine enorme Wirkung. Sogar auf Kaufleute, die gar nichts mit Theologie und Glauben und so weiter am Hut hatten. Die merkten, hier ist jetzt plötzlich etwas ganz anderes. So breitete sich die Reformation aus zum Segen der Gemeinde Jesu bis nach Schottland, bis nach Schweden, bis nach Ungarn, nach Amerika, in alle Welt. Fast alle protestantischen Kirchen lassen sich direkt oder indirekt auf die Reformation Luthers oder Calvins zurückführen. Was für eine Erneuerung, was für ein Segen weltweit. Soweit mal zu diesem Teil Geschichte. Es gibt aber eine andere Seite, nämlich die weitere Entwicklung. Und da habe ich drüber geschrieben, 500 Jahre Streit. Die Reformation, so sehr sie ein Segen war für die Gemeinde Jesu weltweit, tja, so sehr hat es ganz viel Streit gegeben. Dazu könnte ich jetzt ganz viele Beispiele anführen. Ich muss mich wegen der Zeit hier mal, ich greife mal 4 heraus. 1546, Todesjahr Luthers, kam es unter Führung von Kaiser Karl V. zum Schmalkaldischen Krieg gegen die evangelischen Fürsten. Die evangelischen Fürsten, es waren 5 Fürsten und 14 deutsche freie Reichsstädte, die waren auf dem nächsten Reichstag in Speyer unter Protest ausgezogen. Seit der Zeit heißen die Protestanten Protestanten, weil sie unter Protest ausgezogen waren. Und das ließen sich die Katholiken, also die katholischen Fürsten und der Kaiser nicht gefallen. Der Kaiser war interessiert an einem geeinten Reich, weil die Türken nämlich vor Wien gestanden hatten. Und er konnte sich eine Konfessionsspaltung nicht leisten. Er brauchte ein geeintes katholisches Reich. Und so hat er mit militärischer Macht versucht, diese Einheit herzustellen. Schmalkaldischer Krieg. Die Truppen stießen bis Wittenberg vor, die katholischen, sodass die Witwe Luthers, Katharina von Bora, auf dem Pferdewagen mit ihren 5 Kindern aus der Stadt fliehen musste. Also, Luther hatte diese entlaufene Nonne Katharina von Bora geheiratet. Mittlerweile hatten sie 5 Kinder. Und im Februar 1546 ist Luther gestorben. Im Oktober 1546 muss die Katharina mit ihren 5 Kindern, eigentlich hatten sie 6, eins war gestorben, mit ihren 5 Kindern auf dem Pferdewagen, sie hat vorne gesessen und gelenkt, im Galopp die Stadt verlassen, vor den herannahenden Truppen. Dreißigjähriger Krieg, in dem sich also die Heere der katholischen Liga und der protestantischen Union mehrfach gegenüberstanden. 30 Jahre Krieg, können Sie sich sowas vorstellen? Zweite Weltkrieg, 6 Jahre, der Krieg in Syrien jetzt, 7 Jahre. 30 Jahre in Deutschland, in Europa, Krieg. Rechnen Sie mal 30 Jahre von Ihrem Alter zurück. In Süddeutschland wurden teilweise 2/3 der Bevölkerung ausgelöscht. 2/3. Manche Regionen brauchten 100 Jahre, um sich von den verheerenden Folgen zu erholen. Im Kern war das ein Glaubenskrieg. Natürlich war es auch ein machtpolitischer Krieg. Aber ausgelöst von der Religionsfrage. Im 17. Jahrhundert bekämpften sich die Anhänger Calvins, Johannes Calvins, das waren die Reformierten, mit den lutherischen Theologen, bezichtigten sich gegenseitig der Irrlehre. Zum Beispiel Paul Gerhard. Also, Sie kennen Paul Gerhard, ja? Lieder von Paul Gerhard. Der lutherische Liederdichter, dessen Lieder wir vielleicht noch in 100 Jahren singen. Von Gott gesegnet. Dieser Paul Gerhard, Pastor, Pfarrer, konnte es nicht lassen, sonntags von der Kanzel herunter in seinen Predigten immer wieder gegen Calvin und die Reformierten zu polemisieren. Das Dumme war, dass sein Kurfürst gerade Calvinist geworden war. Und der hat ihm gedroht, dass er ihn seines Amtes entheben würde. Und jetzt stellen Sie sich das vor. Der ist gegangen. Paul Gerhard hat sich aus Glaubensgründen gegen die Reformierten, das war auch Reformation, ja, Calvin, gegen die Reformierten hat er gemeint, er müsse sein Amt aufgeben. Also er war arbeitslos. Stellen Sie sich das mal vor. Bis ins 20. Jahrhundert konnten Reformierte und Lutheraner bisweilen sich nicht ausstehen. Ich komme aus Rade vorm Wald heute Abend. In Rade vorm Wald gibt es eine Story, die erzählen sich die Leute bis heute. Die ist 60 Jahre her. Bei uns gibt es einen Marktplatz, da stehen 2 Kirchen, 100 Meter Luftlinie voneinander entfernt. Reformierte Kirche, lutherische Kirche. Beide feiern ihren Gottesdienst zeitgleich. Und dann hat es geschneit im Winter. Dann kommen die beide nach Beendigung des Gottesdienstes aus der Kirche und gehen über den Marktplatz in 2 Gruppen nach Hause. Und irgendein Blödmann hat einen Schneeball geformt und den anderen an den Kopf geworfen. Und dann gab es eine aggressive Schneeballschlacht. Das war kein Spaß mehr. Das war so wütend, die haben sich eingeseift, auf dem Boden liegend, dass die Zeitungen am nächsten Morgen, am Montagmorgen, sich darüber das Maul zerrissen haben. So sind sie, die Christen. Schaut sie euch an. Lutheraner reformiert. Unglaublich. Heute lächeln wir über solchen Konfessionalismus oder wir sind peinlich berührt. Die Frage ist, haben wir also diesen Streit im 21. Jahrhundert hinter uns? In neuester Zeit gab es ja Bestrebungen, den Streit endgültig beizulegen. Vor 25 Jahren bildete sich eine theologische Kommission zwischen dem lutherischen Weltbund und der römisch-katholischen Kirche, um eine Einigung herbeizuführen. Diese Gespräche mündeten 1999 in eine sogenannte gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung. Wissen Sie, was katholische Rechtfertigung ist? Jetzt wird es ein bisschen theologisch. Ich mute Ihnen das zu. Seit dem Mittelalter bedeutete Rechtfertigung ein Zusammenwirken von göttlicher Gnade und guten Werken der Menschen. Den Anfang macht natürlich immer Gottes Gnade beim Menschen, zum Beispiel in der Taufe oder in den sieben Sakramenten der Kirche. Und der Mensch antwortet auf diese Gnade Gottes mit guten Werken. Gnade ermöglicht es dir, Gutes zu tun. Klingt gut. Ist, glaube ich, auch sogar so. Das Problem ist, dass diese guten Werke verdienstlich mitwirkten zur Rechtfertigung. Also bildlich gesprochen steigt der Katholik wie auf einer Leiter in den Himmel. Die erste Sprosse heißt Gnade, die zweite heißt gute Werke, die dritte heißt Gnade und gute Werke, und so steigt der Katholik sein Leben lang, ist ein lebenslanger Prozess, in den Himmel. Katholiken glauben, dass die Kirche sie durch Gottes Gnade und ihre verdienstlichen Werke in den Himmel bringt. Wahrscheinlich müssen sie vorher noch ins Fegefeuer, das durch die Gebete der Gläubigen verkürzt wird. Also das Fegefeuer ist nicht nur hier vor 500 Jahren und Tetzel und so, sondern das steht im Katechismus, können Sie heute nachlesen, Bestandteil katholischer Lehre. Dagegen betonte Luther sola gratia, also allein die Gnade und nicht durch zusätzliche, verdienstliche, mitwirkende Werke wird der Mensch gerecht vor Gott, sondern, und das ist jetzt das Gegenstück dazu, was heißt evangelische Rechtfertigung? Das sollten Sie eigentlich wissen. Wissen wir das? Ich sage es mal ganz kurz. Evangelische Rechtfertigung geschieht durch einen Akt der Zurechnung Gottes. Und zwar am Anfang eines Glaubenslebens. Gott macht uns nicht gerecht, er spricht uns gerecht. Das ist ein feiner Unterschied. Er rechnet uns Sündern, rechnet er die Gerechtigkeit Christi zu. Das ist eine für uns fremde Gerechtigkeit. Das ist nicht unsere. Das ist die Gerechtigkeit eines anderen, nämlich von Christus. Und er rechnet unsere Sünden und unsere Schuld im Gegenzug Christus zu. und macht ihn zum größten Sünder. Und so uns absolut zu Gerechten, obwohl wir täglich Sünder bleiben. Ich denke, Sie kennen vielleicht das lutherische Weihnachtslied, lobt Gott, ihr Christen, allzugleich. Das hätten wir natürlich auch singen können, aber ich wollte jetzt hier im März kein Weihnachtslied singen lassen. Da heißt es nämlich, er wird ein Knecht und ich ein Herr. Genau, Sie kennen lutherische Weihnachtslieder von Nikolaus Hermann. Er wird ein Knecht und ich ein Herr. Das mag ein Wechsel sein. Dieser Wechsel. Die Gerechtigkeit Christi, dir zugesprochen und deine Sünde und deine Schuld auf Christus gelegt. Das ist Evangelium. Und das bedeutet auch, deshalb gibt es Heilsgewissheit. Am Anfang, wir sind am Anfang unseres Glaubens gerecht gesprochen, nicht erst am Ende unseres Lebens. Wir leben aus einer uns fremden Gerechtigkeit. Ja, so, jetzt habe ich Ihnen was erzählt von der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigung. Also der Lutherische Weltbund und die katholische Kirche haben sich getroffen in Gesprächen 1999, gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung. Wie kann man diese Leiter und diese Zurechnung harmonisieren? Ja, das haben die geschafft. Nur, ich muss ehrlicherweise sagen, das heute Abend hier zu erklären, dem gerecht zu werden, wäre hier zu kompliziert. Das kann ich nicht leisten. Sie können mir das nur mal glauben, da ist ein gewisser, also die einen haben etwas abgetan und die anderen haben etwas abgetan. Das war so ein Deal, man traf sich irgendwo auf der Mitte. Namhafte Theologen, Theologieprofessoren in Deutschland haben das kritisiert. Ist der Streit um die Reformation damit aus der Welt geschafft? Das ist die Frage. Ich finde, es ist ein sehr ehrliches Votum, dass der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm, am 10. März, also heute ist der 21. Vor elf Tagen, vorige Woche, in einem Versöhnungsgottesdienst in Hildesheim gesagt hat. Und er hat gesagt, und ich finde, ein sehr ehrliches Votum. Er hat gesagt, es gibt keine Wiedervereinigung zwischen evangelischer und katholischer Kirche. Es gibt keine Heimkehr-Ökumene. Sondern eine versöhnte Verschiedenheit, so hat er das genannt, eine heilende Erinnerung. Es sind Wunden geschlagen worden, siehe Schneeballschlacht und Blut geflossen, 30 Jahre lang, 30-jähriger Krieg, was nicht Gottes Wille war. Es muss aus der Geschichte etwas geheilt werden. Aber es gibt keine Wiedervereinigung. Warum nicht? Weil uns tatsächlich zu viel für eine Wiedervereinigung unterscheidet. Und dazu ehrlich zu stehen und das auch auszusprechen, finde ich sehr fair. Was unterscheidet uns? Einmal natürlich die Hauptsätze, die reformatorischen Hauptsätze, sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus. Da will ich ganz kurz drauf eingehen. Übrigens, Also allein der Glaube, allein die Gnade, allein die Schrift. Wo kommt das allein her? Vielleicht erinnern Sie sich, oder ich sage es Ihnen mal, Luther war ja auf der Wartburg und hat das Neue Testament übersetzt. In 11 Wochen. Also der Mann war hochbegabt, ja. Wir lesen das Neue Testament auf Deutsch, nicht in 11 Wochen, durch. Machen Sie das mal. Der hat es in 11 Wochen übersetzt, aus dem Griechischen ins Deutsch, und zwar in einer super tollen, verständlichen, sprachschöpferischen Weise. So, und da hat er das übersetzt, Römer 3, Vers 28, hat er nämlich, da wo es heißt, so wird der Mensch gerecht ohne des Gesetzes Werke, durch den Glauben, hat er das Wörtlein allein dazugesetzt. Das steht da gar nicht im griechischen Text. Das hat er von sich aus dazugesetzt. War das richtig? Ich würde sagen, ja. Weil der ganze Textzusammenhang genau diese Meinung hat, genau das sagt, allein durch den Glauben. Und deshalb hat er das so ausgedrückt. Von diesem allein kommen alle diese anderen 4 Sätze. Allein aus Glauben, allein durch allein durch Glauben, allein aus Gnade und so weiter. Deshalb schauen wir uns das gerade jetzt nochmal schnell an. Sola fide. Allein durch Glauben bedeutet, was bedeutet das? Eben nicht durch die Vermittlung des Heils durch das Amt der Kirche. Also nicht durch die besondere Stellung des Klerus, der Priester, der Priesterweihe. Ohne Priester ist ja keine Absolution möglich. Kein Heil möglich gewissermaßen. Im katholischen Glaubensbekenntnis, das auf dem Tridentinischen Konzil 1545 formuliert wurde, das erste katholische Glaubensbekenntnis war nicht das apostolische, was wir alle kennen, aus der alten Kirche, sondern 1545 in Trient. Dieses Glaubensbekenntnis müssen heute nur Priester unterschreiben, bei jedem Stellenwechsel. Das heißt, die meisten Laien kennen das überhaupt nicht. Da heißt es wörtlich, die heilige katholische und apostolische römische Kirche erkenne ich als Mutter und Lehrerin aller Kirchen an. Dem römischen Papst, dem Nachfolger des seligen Apostelfürsten Petrus und Stellvertreter Jesu Christi, gelobe und schwöre ich wahren Gehorsam. Außerhalb dieses wahren katholischen Glaubens kann niemand gerettet werden. Das heißt, das Heil ist gebunden an den Priester, an den Papst. Dagegen sagt Luther, allein durch den Glauben ergreifen wir die angebotene Gnade Gottes. Das ist übrigens ein schönes Bild. Der Glauben, man könnte den Glauben vergleichen mit einem Greifarm. Durch diesen Greifarm ergreife ich die Gnade Gottes. Deshalb heißt es durch den Glauben, also mittels dieses Werkzeuges, ergreife ich die Gnade Gottes. Allein durch diesen Greifarm und nicht durch den Priester, den Bischof oder den Papst. Ich glaube, 500 Jahre später müssen sich die Evangelischen das fragen lassen. Wir müssen uns das fragen lassen. Wenn wir sagen, Reformation war wichtig, lohnt sich nach 500 Jahren darüber mal so einen Abend hier zu machen, dann müssen wir uns an unsere Nase packen und fragen, wie mutig ergreift denn dein Greifarm, dein Glaube, die Gnade Gottes täglich? Funktioniert dieser Greifarm bei dir? Wir reden vom Glauben allein, leben wir aus diesem mutigen Zugreifen, Zupacken dessen, was Gott uns anbietet, seine Gnade. Zweitens, sola gratia, habe ich Ihnen eigentlich eben schon erklärt. Also nicht durch die guten Werke der Heiligen, wie wir gehört haben. Aber die praktische Frage daraus heißt genauso. Wann hast du eigentlich zuletzt eine Erfahrung von der Gnade Gottes gemacht? Also du ergreifst die Gnade Gottes. Wann kannst du dich an so etwas erinnern in deinem Leben? Also, wo dein Herz berührt war und du zutiefst bewegt war, dass du Gnade Gottes annehmen konntest, dass die dich geprägt hat. Wie sehr sind Christen durch Gnade geprägt? Ich kenne manche Leute, die sind knallhart. Also manchmal muss man im Leben stark sein und kein Weichei und so weiter, aber ein Mensch, den die Gnade Gottes berührt hat, der weiß etwas von der Öffnung seines Herzens. Und das prägt deine gesamte Persönlichkeit. Gnade. Wie stark? Wichtige Frage. Drittes. Sola Scriptura. Allein die Schrift. Seid ihr noch alle da?
Ja.
Ja, sehr gut.
Gut. Sola Scriptura. Scriptura, also allein die Schrift, heißt und nicht zugleich die Traditionen der Kirche daneben. Also als Luther gestorben war, 1546, da hat man auf dem Tridentinischen Konzil versucht, sich dieser Herausforderung zu stellen. Also man kam an diesen Evangelischen nicht mehr vorbei. Und der Papst hat gesagt, wir müssen ein Konzil machen, wir müssen uns sammeln und müssen sagen, was wir eigentlich jetzt dagegen setzen. Und ein wichtiger Punkt war, das Verhältnis von Schrift und Tradition zu klären. Also Schrift war hier Altes Testament, Neues Testament, nach katholischer Lehre auch die Apokryphen, da sprechen wir heute Abend nicht drüber. Also die Bibel, Schrift und dann gab es in der katholischen Kirche die Tradition. Also die Weitergabe von christlichen Inhalten, zum Beispiel die Himmelfahrt Marias oder andere Dinge. Ja. In welchem Verhältnis stehen die zueinander? Da kamen die Konzilsväter zusammen und haben gesagt, die Wahrheit des Evangeliums, also die Offenbarung Gottes, ist enthalten teils in geschriebenen Büchern und teils in ungeschriebenen Traditionen. Das heißt, das war eine Gleichstellung. Eine absolute Gleichstellung. Davor sind sogar die Konzilsväter zurückgeschreckt. Haben gesagt, nee, das können wir nicht machen. Das stimmt nicht. Und dann haben sie diese Wörtlein teils aus dem Text rausgestrichen und haben eins da hinzugesetzt. Nämlich das Wörtlein und. Und das Wort und ist ja nun eine unbestimmte Formulierung. Das heißt, sie haben die Stellung der Schrift offen gelassen. Wenn man sagt, in der Schrift und der Tradition, das besagt gar nichts über die Priorität. Das wird sogar noch hervorgehoben, also diese eigentliche quasi Gleichstellung, diese nicht ausgesprochene Gleichstellung wird quasi noch hervorgehoben durch die Erläuterung. Ich zitiere, beide werden mit gleicher frommer Bewegung und Ehrerbietung anerkannt und verehrt. Dagegen hat Luther gesagt, klare Priorität, sola scriptura, allein die Heilige Schrift steht an der Spitze. Und dann kommen auch noch all die Traditionen. Die hat Luther nicht alle weggewischt. Die Frage ist nur, was steht an erster Stelle? Das ist ehrlich, das zu benennen und zu sagen, da können wir uns nicht wieder vereinigen. Also mit diesen Fakten können wir nicht einfach alles in einen Topf rühren und sagen, Schwamm drüber. Und auch hier möchte ich nochmal fragen, unsere Liebe zur Heiligen Schrift. Tja, das ist auch ein schwieriges Kapitel unter Evangelischen. Ja. Es gibt eine kleine Testfrage. Stellen Sie sich das mal vor, Sie hätten keinen Zugang mehr, wie in Nordkorea, zu ihrer Bibel. Oder es wäre lebensgefährlich, also würde mit dem Tode bestraft, wenn Sie zu Hause eine Bibel unterm Bett liegen haben, unterm Kopfkissen, im Wäscheschrank. Würden Sie das riskieren? Also, wenn Sie keinen Zugang mehr hätten zur Bibel, zu diesem Text, würde das was verändern in Ihrem Leben? Tja, ich vermute, dass es heute in manchen Gemeinden Christen gibt, die ihre Bibel gar nicht lesen. Also, das wissen wir natürlich nicht genau, das kann ich auch nicht beweisen, aber jedenfalls geben wir den Anschein viel mehr, dass wir Bibelleser sind, als es tatsächlich der Fall ist. Sola Scriptura. Und schließlich und letztens, Solus Christus, allein Christus. Das heißt nicht die Heiligen. Also die katholische Kirche unterscheidet zwischen Anbetung Gottes und Verehrung der Heiligen. Das ist ein ganz feiner theologischer Unterschied, den der Laie praktisch nicht auf die Reihe kriegt. Anbetung, allein Gott wird angebetet, aber die Heiligen dürfen verehrt werden und angerufen werden zur Fürbitte. Ich glaube, dass der Blick auf Christus an dieser Stelle auch ganz fromm verstellt wird. Wir müssen eigentlich klar sagen, Christus ist der überragende Mittelpunkt. Er ist der Held, er ist der Retter, der Einzigartige. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Und das musst du dir auch sagen. Jesus ist mein Held. Er ist mein Retter, er ist mein Freund, er ist mein Herr. Also nichts geht über Jesus. Solus Christus. Luther betont die Einzigartigkeit Christi. Tja, und jetzt noch gerade zum Schluss. Es gibt viel Streit. Es hat viel Streit gegeben. Es hat viel Blut gegeben in 500 Jahren. Gibt es etwas, was uns doch verbindet? Was verbindet Christen sogar zutiefst, über manche Theologie hinweg. Nun, Ich sage das jetzt mal hier für uns, das betrifft jetzt nicht zuerst die Frage nach der katholischen Kirche, obwohl das im Hintergrund mitspielt, sondern ich möchte das einmal diese Frage stellen in Bezug auf die vielen Unterschiedlichkeiten in den protestantischen Kirchen und Gemeinden und Gruppierungen. Da gibt es die Anglikaner und die Presbyterianer und die Baptisten, Lutheraner, Reformierte, Unierte, Mennoniten, Pietisten, Pfingstler und Charismatiker. Konfessionskunde, ja. Wer kennt sich da noch mit aus? Was eint uns? Eines nur, das steht eigentlich als Überschrift oben drüber. Eins eint uns und das ist das alles Überragende. Und das bei aller Kirchengeschichte und bei aller Theologiegeschichte, das müssen Sie heute Abend mit nach Hause nehmen. Wenn ich Sie ein bisschen gestresst habe heute Abend, das müssen Sie jetzt mit nach Hause nehmen. Alle, die in Jesus Christus, die Jesus Christus im Glauben angenommen haben, alle, die Gottes Kinder geworden sind, die werden einmal am Ziel des Ganzen, in der Vollendung des Reiches Gottes, bei Jesus an einem großen Tisch sitzen und mit ihm Abendmahl feiern, aus welcher Denomination sie auch kommen mögen. Das Gebet Jesu, dein Reich komme, wird einmal in Erfüllung gehen. Stellen Sie sich das vor. Das beten wir schon mal im Vaterunser. Ich weiß nicht, ob Sie hier miteinander sonntags das Vaterunser beten. Dieses Gebet, eine Bitte, dein Reich komme, möge kommen, die wird einmal buchstäblich in Erfüllung gehen. Die Sehnsucht Jesu, die er beim letzten Abendmahl in Jerusalem ausgedrückt hat mit seinen Jüngern, dass er sich sehnt, mit ihnen neu dieses Abendmahl im Reich Gottes zu feiern. Diese Sehnsucht Jesu wird einmal in Erfüllung gehen. Und wir werden mit ihm zusammen an diesem Tisch sitzen. Alle, die Jesus Christus im Glauben angenommen haben, die Gnade Gottes erreicht hat, die Gottes Kinder geworden sind, werden an diesem Tisch sitzen. Ich finde ein ganz wichtiges Element. Und das schließt drei große Reaktionen ein, die das eigentlich bei uns auslöst. Erstens, wir werden zusammensitzen mit einer unzählbaren Schar aus allen Völkern und Stämmen und ihn anbeten und laut, wird betont in der Offenbarung, Megaphone, also im Deutschen Megaphon, mit einer lauten Stimme Loblieder singen und werden vor Freude lachen und weinen. Das wird gewaltig sein. Und es wäre gut, wenn Sie sagen, eigentlich gehören wir so hier, unsere Gemeinde, ja, wie viel sind Sie hier, wenn Sie zusammensitzen, 60 Leute, 80 Leute, wenn sie mal alle da sind oder so. Also überschaubar, ja, wunderbar, aber trotzdem überschaubar. Wir werden einmal mit Millionen von Christen weltweit aus allen Nationen an einem Tisch sitzen und Gottesdienst feiern, Abendmahl feiern, Gott loben. Das vereint uns zutiefst. Und das Zweite, wir werden uns schämen. Da können Sie sich drauf verlassen. Im Rückblick auf unsere Kleinkarätheit, ähnlich wie Israel einmal zurückblicken wird und klagen wird, dass sie nicht Jesus früher als Messias erkannt haben. Zacharia schreibt das davon. Sie werden den ansehen, den sie durchbohrt haben, klagen wie über ein einziges verlorenes Kind. Wir werden erkennen, wie dumm wir waren, wie rechthaberisch, dickköpfig und stur. Wir werden uns schämen, dass wir neben Brüdern und Schwestern sitzen werden. Stellen Sie sich das vor. Sie drehen den Kopf und sitzen neben jemandem, den sie abgelehnt haben, den sie bekämpft haben, den sie überhaupt nicht ausstehen können, den sie, wer weiß wie, ertragen haben in ihrer Heimatgemeinde, damals in Godesberg.
So schlimm ist es hier.
Wunderbar. Preis den Herrn. Und drittens, wir werden uns beugen vor Jesus und staunen über den Weitblick, den wir dann haben werden. Das heißt, Gott selbst ist es, der die Einheit in Christus geschaffen hat und nicht wir durch Theologie und reine Lehre, so wichtig die auch ist. Damit Sie mich richtig verstehen, Sie können mich an dieser Stelle vielleicht falsch verstanden haben. Ich meine nicht, dass der ganze theologische Streit um Bibel und Bekenntnis falsch oder unnütz gewesen wäre. Im Gegenteil. Um Wahrheit muss tatsächlich gerungen werden. Es ist nicht alles egal. Das wäre eine Verachtung von Gottes Offenbarung. Aber der Blick auf den kommenden Tisch Jesu, auf sein großes Abendmahl, im vollendeten Reich, würde heute bei uns etwas verändern. Drei Dinge noch. Und dann sind wir am Ende. Einmal, dieser Blick würde unseren Streit heute sachlicher machen, fairer, respektvoller. Wir könnten eine bessere Streitkultur lernen. Etwas, was Christen lernen müssen. Die Kirchengeschichte lehrt uns das bis in die Gegenwart, dass wir nicht gut sind in Streitkultur. Sache und Person können wir schlecht auseinanderhalten. Das müssen wir lernen. Und wenn ich mir vorstelle, du sitzt eines Tages bei Jesus zusammen, ich muss das heute lernen. Nicht erst, dass ich mich dann spätere wundere. Und vor Jesus mich beuge und auch dem Bruder sage, tut mir furchtbar leid. Viel Blut wäre erspart geblieben in der Kirchengeschichte. Viel Ärger und Unbrüderlichkeit hätte nicht sein müssen. Und das Dritte ist vielleicht das Wichtigste. Wir würden das Wichtigste im Auge behalten. Nämlich, dass Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat. Das ist das Oberste eigentlich. Und nicht zuerst unsere Theologie. Das, was uns zutiefst eint, ist das, was Gott gemacht hat. Und nicht das, was wir formuliert haben. Und damit auch unsere Mission, unsere Sendung. Dass Menschen durch Jesus alleine mit Gott versöhnt werden. Das ist tatsächlich substanziell. Wenn die Gotteskindschaft das Höchste und Wichtigste ist, das, was am Ende also zählt und nicht die vielen kleinen und manchmal auch großen theologischen Unterschiede, Traditionen, Erkenntnisse, Eigenarten von Christen, Abendmahlstreit, Taufstreit, Endzeitstreit, Streit mit Formen, Liedern und Traditionen, dann könnten wir unter dieser einen Spitze, Christus allein, besser streiten, liebevoller argumentieren, respektvoller kämpfen. Das heißt, Theologie bleibt wichtig in Wahrheit und in Liebe. So, und das, verstehen Sie, das ist es wert, dass man sich nach 500 Jahren an Luther zurückerinnert. Und einen solchen Abend veranstaltet und Gott dankt für alle Reformatoren, Luther und Calvin, für alle Erweckungsprediger, für alle Erneuerungsbewegungen und auch Gott bittet, dass er uns gebrauchen möchte heute, dass er Sie hier als Gemeinde in Godesberg gebrauchen möchte, mit einer solchen Erkenntnis, dass er Sie benutzen möchte, in Wahrheit und Liebe Menschen zu rufen und Gottesdienst zu feiern und den Bruder und die Schwester anzunehmen, im Blick auf den großen Tag der Vollendung des Reiches Gottes. Gott segne Sie.
Amen. Amen.